Jetzt nehmen Sie wieder Ihre Bibel in die Hand. Apostelgeschichte 3, Vers 1 bis 11. Das ist ein wichtiger Bericht aus der ersten Christengemeinde von Jerusalem. Es war eine judenchristliche Gemeinde, messianische Gemeinde, wie wir vorhin hörten. Apostelgeschichte 3, Vers 1 bis 11. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die neunte Stunde, was ist das, 3 Uhr nachmittags, von 6 bis 6 gerechnet, zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, lahm von Mutterleibe. Den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, die da heißt, die Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Es wäre jetzt richtig schön, wenn uns das die Kinder von der Kinderkirche hier vorne vorspielen könnten. Das so ungeheuer dramatisch wäre, in einer Familie ist, der muss es mit den Kindern mal spielen. Ich meine, da sitzt der Vater vielleicht und das den Kindern vormacht, bitte um eine milde Gabe. Und dann gehen die daher und wie die den anschauen, das ist so ungemein eindrücklich und plastisch beschrieben. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi von Nazareth. Steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Und er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor der schönen Tür des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Als er sich aber zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk zu ihnen in die Halle, die da heißt Salomos, und sie wunderten sich sehr. Sie wissen das alle, dass es normalerweise auf dem Weg zum Gottesdienst furchtbar pressiert. Bei uns ist das immer so schwierig, bis man einen Parkplatz hat und dann die Glocken hören schon aufzuläuten und dann unsere ausgezeichneten und liebenswürdigen Türhüter, die haben ja die strikte Anweisung, die Türen dicht zu halten, sonst werden sie standrechtlich erschossen. Und dann ist das so schwierig, zum Glück haben wir noch eine Fernsehübertragung, wo man rübergehen kann, aber wenn es dann also eilt, da kann man ganz schön ins Schwitzen kommen. Und da fällt mir zuerst auf, dass auf dem Weg zum Gottesdienst Petrus und Johannes Zeit haben, auch die Leute noch ein wenig anzuschauen, die da vor dem Tempel sind, die da draußen vor der Tür sind. Das ist ganz wichtig. Die anderen Leute, die uns als beobachten, die reden ja immer von den gehetzten Kirchenspringern. Wird ja was dran sein. Dass man da einen Blick hat, so wie Gott ihn hat. Weil Gott alle liebt. Auch die draußen. Ganz gleich. Ob die reich oder arm sind, ob die in einer einflussreichen Stellung oder vielleicht ohne Arbeit sind, ob sie krank oder gesund sind, und da braucht man Zeit, da braucht man ein mitfühlendes Herz, dass man sie hineindenken kann, was die jetzt wohl bewegt und was die umtreibt. Mir ist auch aufgefallen, gleich wie ich diesen Abschnitt so durchlese, es ist gut, wenn man feste Gebetszeiten hat. Haben Sie das? Feste Gebetszeiten, 3 Uhr mittags. So wie wir sagen, am Morgen des Tages, bevor die Arbeit auf Sie einstürmen kann. Wenn Sie nämlich keine festen Gebetszeiten haben, beten Sie bald überhaupt nicht mehr. Wir brauchen das. Wir brauchen irgendetwas, an dem wir uns orientieren können. Und nicht erst dann, wenn wir abends zu müde sind und doch schon einschlafen. Wir brauchen Zeiten, wo wir mit Gott reden können. Und dann ist es schön, dass es barmherzige Leute gibt. Nicht nur Petrus und Johannes, sondern auch Leute, die sich um diesen gelähmten Mann angenommen haben. Da war sicher seine Mutter. Die Mütter, die ja ganz besonders für ihre behinderten Kinder sorgen. Es war schwer, als die Mutter starb. Vermute das. Es kommt ja später im Kapitel 4, dass er schon 40 Jahre krank war. Und das ist ganz toll, wenn da Nachbarn in die Bresche springen. Was denken Sie? Jeden Morgen irgend so ein unbekannter Nachbar. Vielleicht im Bollerwagen oder auf dem Rücken hat er da den kranken Nachbarn hochgeschleppt und oben abgesetzt. Machen Sie sowas. Das ist wichtig. Eine Aufgabe, die man verpflichtend tut, wo man sagt, jeden Morgen, egal ob Urlaub oder sonst wie, ich mache das, ich bin da. Wunderbar, wenn es solche Menschen gibt, die sich annehmen und sich für andere einsetzen. Er hat sich ja sicher mit Bedacht und auch mit Berechnung diesen Platz ausgesucht. Neulich haben Sie auch gemerkt, da kam so ein cleverer Bettler, der hat sich gleich da draußen, da wo ich immer stehe, aufgestellt und hat die Hand hingehalten. Da dachte er, in der Hofacker Kirche, die müssen ja ein mildtätiges Herz haben. Und so hat ihr Mann kalkuliert und hat gesagt, wenn ich da oben am Tempel sitze, da muss fette Beute rauskommen. Wenn ich da oben bettle, das muss sich lohnen. Er hat sich ja mit seinem schweren Leben abgefunden. Was es wirklich war an Krankheit, wir können nur rumrätseln, vermutlich irgend so ein Muskelschwund von Kind an, die Krankheit, die ihn nicht mehr laufen lässt, die ihn nicht mehr seine Gliedmaßen benutzen lässt. Aber dann ist das ja so mit den schweren Fügungen im Leben, man schickt sich drein, man wird, wir sagen, damit fertig, indem man eben sagt, jetzt muss ich damit leben, aber was das Leben schließlich ist, das heißt ja, Hauptsache, ich habe noch was zu knabbern und ich leide keine Schmerzen und das Leben ist halt schwer. So wie man mit zunehmendem Alter sich damit abfindet, so hat dieser Mann sich eben auch abgefunden an diesem Platz, der ja auch für ihn vielleicht noch ganz günstig war. Wenn wir aus unserer Kenntnis des herodianischen Tempels uns vorstellen wollen, wo das war, es gibt zwei Möglichkeiten. Vermutlich war es doch das Tor Nikanor. Am Vorhof der Frauen, da wo man dann durchgeht zu dem richtigen Heiligtum, der Herodes hat das ja um das alte Heiligtum herum gebaut. Und der Nikanor war ein reicher Geschäftsmann aus Alexandria, der dieses Tor aus Bronze gießen ließ. 20 Männer waren am Morgen nötig, um dieses Tor zu öffnen. Und die Geräusche der Öffnung, als das Tor in den Angeln ächzte, hat man in ganz Jerusalem gehört. Jeder wusste, jetzt ist der Morgen da. Und dort saß er wahrscheinlich und hat dann die Hand aufgestreckt. Er war nicht drin im Heiligtum. Er hört, wie da die Lieder herausschallen. Vielleicht hat er auch so im Lauf der Zeit seines Lebens auch gedacht, naja, ist eine komische Sache. Die beten und singen, aber manche haben da doch so ein hartes Herz und verschließen sich vor meiner Not. Man macht sich ja so seine Gedanken, das machen sie ja auch, dass die anderen immer an einem vorübergehen, nicht nach einem fragen und sich nicht um einen kümmern. Es war ein besonders großartig, künstlerisch großartig gestaltetes Tor, dieses Tor Nikanor. Deshalb nannte man die Pforte die Schöne. Und der Kontrast war so groß. Unsere künstlerischen, schönen Werke und davor dieses menschliche Elend. Man kann es nicht verdrängen. Man kann es eigentlich nicht übersehen. Trotz all dem Schönen, was es in unserer Welt gibt. Jedes Lebensschicksal mit all seiner Belastung, mit all seinen Nöten, mit all seinem Schrecken. Und als Petrus und Johannes da vorübergingen und den sehen, war der erste Satz, den Petrus zu diesem Bündel von Elend sagt, sieh uns an. Warum? Ach, er hat seinen Blick immer auf den Boden gerichtet, das war seine Geniertheit. Man hält das nicht aus, von der Wohltat der anderen abhängig zu sein, das ist das Allerschwerste. Wenn man immer nicken muss und Danke sagen muss und dann wird man sicher auch ein wenig bitter und hat so manche Gefühle gegen die anderen, dann guckt man eben auf den Boden. Ist eigentlich toll, dass wir ein Sozialsystem haben. Ich muss es auch sagen, es ist in unserem Staat nicht notwendig zu betteln. Es ist nicht notwendig. Ich darf mich gerne nachher ansprechen. Ich will über das Thema nicht reden, nur dass Sie das nicht aus der Predigt ableiten. Und sieh uns an. Und das ist dem Petrus wichtig, ihn zuerst einmal in die Augen zu sehen, mit dem Blick, mit dem Jesus Menschen anschaut. Und Jesus hat das so oft getan bei Menschen, die in Not waren. Er sah sie an und er sieht sie in einer ganz besonderen Weise. Ich habe oft den Eindruck, dass wir auch Notleidende immer nur sehr oberflächlich und flüchtig anschauen. Ich packe mich da selber. Wir sagen dann so ein Notleidender, der braucht jetzt zuerst mal Geld. Braucht er? Natürlich braucht er Geld. Sicher braucht er Geld und er braucht auch eine Betreuung und er braucht einen guten Arzt und eine Kur und vielleicht noch eine Krankengymnastik. Und kann man ja so viel machen, da braucht er einen Pflegeplatz im Heim und braucht eine Pflegeversicherung. Sehr gut, wir, die wir Möglichkeiten haben, sollten uns auch besinnen, wie wir helfen mit den Möglichkeiten, die Gott uns gibt. Petrus und Johannes sagt ja diesem lahmen Mann, die sagen ihm, Gold und Silber habe ich nicht. Stimmt ja. Auch Jesus war erstaunlich zurückhaltend mit aller Geldhilfe. Man liest das ganz selten im Neuen Testament, dass Jesus irgendeinem Notleidenden Geld gegeben hat. Also bitte nicht, dass Sie meinen, Sie sollten jetzt nichts mehr geben, sondern ich sage nur, es darf nicht allein sein. Und es darf nicht für sich stehen und das ist nicht die Linderung der Not. Jesus die Menschen ansah, da ist mehr notwendig. Also wir, die wir Geld haben, sollen ruhig helfen. Wir sollen uns auch einen Plan machen, wie wir mit unseren Geldern richtig helfen können. Nein, ich möchte nur meine Gedanken dazu sagen. Heute, wenn wir so oft reden und sagen, die Kirche ist in einer Finanzkrise, man liest das ja, und da ist so viel Not plötzlich da. Ich glaube es ja noch gar nicht. Ich glaube es noch gar nicht. Könnte ja heilsam sein. In der Kirche wird noch so viel Geld für Gottloses, für Lästerliches und Antichristliches ausgegeben, ist noch kein Geldmangel da. Wie wenn das ein Problem wäre, wenn das Geld aufhört. Jesus, Leute, sind noch nie in Not gewesen, wenn sie kein Geld mehr hatten. Petrus und Johannes, was sagen sie? Wir haben kein Geld, aber das macht nichts. Was wir haben, geben wir dir. Und jetzt wäre ich so froh, wenn man in unseren Tagen darüber mal diskutieren würde, ob in unserer Kirche nicht das Eigentliche fehlt. Das Wort in Vollmacht gesprochen. Das lösende Wort. Also ich habe nichts dagegen, dass man, und Sie wissen ja, dass ich auch da arrangiert bin und auch weiß, wie ich Ihre Spenden ausgebe in der Notfront. Aber es geht um noch viel mehr. Es geht darum, dass in unserer Welt, und das ist das ganz Entscheidende, ob das Hungernde oder Lahme oder Flüchtlingsopfer sind, dass Menschen einmal erfahren, es gibt eine ganz große Wende aller Not. Und das ist mehr als medizinische Hilfe und das ist noch mehr als die Pflegeversicherung und noch mehr als der Pflegeplatz und noch mehr. Und das dürfen wir den Menschen nicht verschweigen. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Haben Sie etwas zum Weitergeben? Sie sagen so oft, ich kann doch beim Krankenbesuch nicht bloß kommen und nichts mitbringen. Und dann sind Sie ganz glücklich, wenn Sie irgendwo noch ein Büchlein kaufen. Dabei denken Sie vielleicht gar nicht dran, dass der liebe Alte es gar nicht mehr lesen kann mit seinen schlechten Augen oder noch ein Säftchen oder ein Blümchen. Gehen Sie doch mal zum Krankenbesuch und sagen, ich habe heute nichts mitgebracht. Ich komme zu dir im Namen Jesu. Komme zu dir im Namen des Herrn, der den Gebeugten und Zerbrochenen sucht, der den sucht, der keine Hoffnung mehr hat, der verzweifelt, der zusammenbricht unter Last seines Lebens, der klagt und immer aus- und einweist. Und dann ist wunderbar, was da geschieht. Wie Petrus und Johannes die Hand ausstrecken, im Namen Jesu Christi, stehe auf und wandle, bleib nicht hocken. Und sie richten ihn auf. Und er steht, jetzt möchte ich gleich dazu sagen, was da geschehen ist, ist eine wahre Geschichte. Ein Bericht eines unglaublichen Wunders einer tatsächlich sich ereignenden Krankenheilung. Ich erkläre es Ihnen noch, weil Sie sagen, ja, aber soll ich das heute Mittag beim Krankenbesuch auch so machen? Ich erkläre es Ihnen gleich. Bloß, dass Sie mal stehen bleiben.
dass Jesus, der Macht hat im Himmel und auf Erden, der die Enden der Welt geschaffen hat, der die Welt richtet, dass er Macht hat, auch über die Krankheit, auch über die Todesmächte, auch heute, auch über die Zerstörungsmächte des Krieges, das wissen wir. Und es war ganz groß, wie diese Apostel in der Vollmacht, die ihn Jesus gegeben hat, zu diesem Kranken sagen, stehe auf. Und das geschieht. Eine ungeheure Wende. Heute hätte ich am liebsten mit Ihnen noch das Lied gesungen, in dir ist Freude in allem Leide. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden. Teufel, Welt, Sünd oder Tod, du hast es in Händen, kannst alles wenden. Machen Sie doch nicht so, wie wenn Sie da bloß sagen, ich bringe ein Sprüchlein mit und ein Liedverschen und so ein paar dürre Trostworte. Was ist denn das? Das Größte, was Sie bringen können, Sie sagen anderen von Jesus, der sich eines zerbrochenen, verzweifelten, kranken, elenden Menschen annimmt. Und was dann geschieht, ist so gewaltig. Da auf diesem Tempelberg, was war das für eine ehrfürchtige Stille, gerade um die dritte Stunde, um die sechste Stunde, was um die neunte Stunde, es war um die 3 Uhr nachmittags, um die neunte Stunde, wenn da oben die ehrfürchtigen Pilger herumliefen mit versteinerter Miene, so wie sich das im Tempel eben mal gehört. Und da springt ein Mann rum und jubelt und jauchzt und schreit. Und die Leute meinen, das ist ein Verrückter, den muss man raus tun, der stört doch in der Stille. Aber er muss es allen zurufen und allen sagen, er ist über und über glücklich. Das, was er erlebt hat, ist so groß und gewaltig. Alle müssen es hören. Jesus kann Berge von Not versetzen. Jesus macht Verzweifelte fröhlich. Jesus kann Wunder tun. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Da frage ich mich, wie das auf uns wirken würde, wenn jetzt einer da rumhopst unter uns in der Mitte und schreit und ruft. Ich möchte es gleich mal klarstellen, ich denke jetzt nicht an irgendwelche hysterischen frommen Anfälle. Ich denke nicht auch an jene gruppendynamisch gesteuerten Versammlungen, wo man halbe Stunde lang alles mussten, Ohrwurm singen und so weiter, bis man schließlich so dann auch irgendwo in andere Gedanken kommt, das ist nicht hier gemeint. Das ist echt. Das ist nicht gruppendynamisch gesteuert. Da ist einer, der hat was mit Jesus erlebt. Und ich merke immer wieder, wenn wir in den Bibelgruppen zusammenkommen, ich frage, was haben Sie in den letzten Tagen mit Jesus erlebt? Schweigen. Sie haben viel erlebt. Also bei mir ist kein Tag, wo ich nicht bewegt bin. Ich bin da leicht ansprechbar und das nimmt mir oft die Stimme weg, was unser Herr unter uns wirkt. Am Dienstag haben wir noch für einen aus unserer Mitte dran gedacht, der da noch im Bibelabend war, eine schwere Tumoroperation im Gehirn hatte. Und gestern wusste ich nicht, ob ich ihn auf der Intensivstation besuchen kann. Wissen Sie was, dem bin ich begegnet, da er einen riesen Tumor rausmachen hat, schon wieder seine Infusion in der Hand getragen und lief im Zimmer auf und her. Vom vergangenen Dienstag, Operation hier im Katrin-Hospital. Was Gott tut an Dingen, wir haben so gebetet. Und Sie könnten Sachen erzählen aus Ihrem Leben, wie Gott sich Ihnen offenbart hat, wie Gott zu Ihnen gesprochen hat durch sein Wort, wie Sie das erlebt haben, so mächtig und so stark, das ist doch gewaltig. Und da sollten wir eigentlich davon reden. Da sollten wir es uns anmerken lassen, aber sagen, ich bin so voll davon, das muss ich anderen erzählen, da muss ich jemand anrufen, damit er sich mitfreut. Ich habe was erlebt, ich habe was entdeckt. Im Namen Jesu stehe auf und wandle. Das will Jesus nicht, dass Menschen gebeugt bleiben unter ihrem Leid, unter den Sorgen, unter den Ängsten. Jetzt muss ich aber doch noch mal das ganz klar dazu sagen, weil wir sind ja heute moderne Menschen und wir moderne Menschen sind ganz fixiert auf die realen Wunder und sagen immer wieder, also die materialistischen Dinge, ich glaube, das ist irgendwo gekommen, seit der Säkularisierung durch den Kommunismus, wo man sagt, wir wollen nicht Glaubenssprüche haben, wir wollen reale Dinge und dann unterscheidet man, als ob der Glaube nichts Reales wäre. Für uns ist die Gegenwart Jesu etwas Reales, auch wenn wir ihn nicht sehen. Aber dann sagt man ja, aber was ist denn da, wenn man das Wunder nicht greifen kann, ist das immer so, dass es sich ereignet? Darf ich Ihnen ganz einfach erklären, auch dieser Geheilte wurde ja vielleicht 2 Tage später wieder krank. Solange wir in dieser Welt leben, tragen wir an dem Weltlauf dieser Zeit mit. Und da gibt es Not und Krankheit und Leid. Der arme Mann, nachdem er geheilt war, musste auf die Jobsuche gehen. Viele von Ihnen wissen, wie schwer das ist. Und Finanzamtsärger hat er auch sicher bekommen. Und sterben musste auch noch mal, trotz der Heilung. Auch wenn wir die tollsten, leibhaftigen Wunder Gottes erleben, und so geht es ja bei jedem von uns, kann es kurz darauf sein, dass wir wieder in Zeiten der Not und der Angst und der Sorge geführt werden. Ich freue mich auch, dass wir so viel gute Mediziner unter uns haben. Eine ganze Reihe Chirurgen von der Kieferchirurgie über Hals, Nasen, Ohren und Gynäkologie und allgemeine Chirurgie. Hier, jetzt heute im Gottesdienst. Aber mich beeindruckt es immer, wenn diese Ärzte gerade sagen, so ganz vertraut, ich kann nur Gott danken, dass mir wieder was gelungen ist. Das ist ja alles nicht so, wie wir es manchmal von außen denken, wie das alles läuft, wenn der weiße Kittel kommt. Wenn Gott seine Wunder unter uns tut. Aber entscheidend ist doch, dass nach diesem Wunder, nach dieser Erfahrung, Gott gibt uns manchmal Dinge, die uns so überwältigend groß werden, wo wir auch als Gemeinde mitgetragen haben, die Not und dann miterleben. Gott hilft wunderbar. Und wir denken auch heute an so manche unter uns, die belastet sind mit so viel Krankheitsnot, und das wollen wir mittragen. Aber wir sagen ihnen auch, wenn dir Gott das Wunder nicht schenkt, stehe auf, bleib nicht sitzen, lass dich nicht erdrücken unter dieser ganzen Not, sondern Gott gibt dir Kraft, dass du auch in deiner Krankheit Gott fröhlich rühmen kannst. Und das ist auch ein Wunder. Wenn auf einmal die Depression weicht, und wenn Sie wissen, die Schwermut kann manchmal noch eine viel größere Fessel sein als eine äußere Krankheit, als eine leibliche Gebundenheit. Der Petrus hält ja da eine tolle Rede. Ich habe sie jetzt nicht mehr verlesen. Gleich ein paar Verse weiter kommt das. Da kommt im Vers 15, ihr habt den Fürsten des Lebens getötet. Ihr habt den Fürsten des Lebens getötet. Das Wort Fürst des Lebens ist für uns ungewohnt. Jetzt muss ich es Ihnen nur mit ein paar Worten kurz erklären. Das heißt, der Regent, der König, der übers Leben verfügt. Sie sehen manchmal Jesus als so einen armen Wanderer, der da irgendwo über die Straßen irrt, so, ach, das war doch so ein armer Mensch, der nicht viel hat. Wissen Sie, dass Jesus ihnen das erfüllte Leben gibt, so hat er es ja versprochen, ich bin gekommen, dass Menschen das Leben und überfließende Fülle haben sollen. Das hat er versprochen, auch seinen Jüngern, die in den Märtyrertod gingen. Und er gibt das ganz verschieden. Dem einen gibt er wunderbar körperliche Heilung. Nicht viel später wird in der Apostelgeschichte erzählt, dass er einem anderen namens Saulus keine körperliche Heilung gab. Aber das Licht leuchtet vom Himmel. Und er wird berufen, im Auftrag des Fürstens des Lebens bis nach Rom zu marschieren und vor dem Kaiser zu sagen, was Leben ist. Und dann steht er in Caesarea in dem Verhör und da sitzen all die reichen Herren und er sagt, ich habe doch kein Leben. Da sitzen die verhurten Damen aus der oberen Gesellschaft und er sagt, ich verkündige euch das Leben, bekehrt euch zu Jesus. Ist doch toll. Da hängt doch das eine mit dem anderen zusammen, dass dieses Wort hineindringt in das Leben der Verzweifelten, Hoffnungslosen unserer Tage, dass sie das begreifen. Tut Buße, heißt doch, reißt das Steuer herum. Das Schlimmste, was sie tun können, ist, dass sie den Fürsten des Lebens erwürgen. Dass er in ihrem Leben nicht sie so reich beschenken kann, dass er ihnen nicht das Leben gibt, täglich, in all ihren Nöten, dass er ihnen nicht die Füße auf den Grund stellt und ihre Knöchel fest werden. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, ich bin dein Gott. Was sind das für Zusagen? Was habe ich das alles schon erlebt, dass Menschen selbst in der großen Schwachheit, und viele von denen hören auch heute unsere Predigt mit, die selbst den Jüngsten unserer Gemeinde ein Vorbild an Lebensfreude und Hoffnung sind, auch wenn sie 97 sind, die das vom Lebensfürsten begriffen haben. Ich glaube, darum rede ich. Und ich gehöre dem Herrn Jesus und ich weiß, wie er es auch führt, er wird mich gebrauchen. Petrus sagt das noch weiter, man müsste die ganze Predigt jetzt noch behandeln, aber ich darf das Ihnen nur sagen, damit Sie Freude haben am Weiterlesen, wie er sagt, ihr werdet erleben, dass Zeiten der Erquickung kommen, das können Sie auch anders übersetzen, Zeiten des Aufatmens, da werden Frühlingslüfte kommen, Lüfte, wo wieder Erfrischung kommt, so wie nach den heißen Tagen, der erste Regen, das durstige Land wieder nässt und die Pflanzen wieder richtig aufatmen. Man meint, man könnte es hören, so will der Herr mit den Gebeuten und Zerbrochenen reden und sie aufrichten und fröhlich machen. Es wird ja von diesem Lahmen, der da geheilt war, erzählt, wie er im Tempel Gott lobt und preist. Was ist denn das Loben und Preisen? Wir wissen von manchen Geheilten, die Jesus geheilt hat, dass sie, kaum waren sie geheilt, etwa die 10 Aussätzigen, sie nicht einmal Danke sagen konnten, sondern sie mussten wieder zurück. Sie hatten ihren Schreibtisch voller Arbeit, sie hatten zu Hause so viel Wichtiges zu tun, sie waren wieder versunken in das Geschäft ihres Lebens. Und nur einer kam zurück, ein Samariter, und dankt Gott und gab ihm die Ehre. Was ist denn das Danken, Loben? Was ist Loben? In unseren Tagen ist das in der Christenheit wieder eine Kernfrage, Loben. Ich glaube, dass es gar nicht so darauf ankommt, welche Lieder man singt. Auch hier ist nicht gut, wenn man heute Gesetze aufrichtet, die so nicht in der Bibel stehen. Also, dass man bestimmte Ohrwürmer so lange singen muss, bis sie einem wirklich nicht mehr, bis sie einem noch in Trance übergehen. Das ist nicht das Loben. Sondern Loben heißt doch eigentlich Gott an die erste Stelle meines Lebens setzen. Dazu gehört der Dank. Aber das Schlimme ist ja, dass wir so in der Ich-Sucht gewarnt sind. Loben heißt eigentlich Gott zuerst in unserem Leben die Ehre geben. Das ist ein Gehorsamschritt. Natürlich gehört auch das Dankbarsein dazu. Natürlich gehört auch das Singen der Choräle dazu. Ist doch keine Frage. Jetzt wollen wir doch nicht alles wieder hinauskippen. Aber dass wir im Maß drin bleiben, das gehört eben mit dazu. Das ist doch nicht nur ein gottesdienstliches Jubilieren, sondern etwas, was sich durchzieht bis in die Pflegeheime hinein, in die Krankenstuben, dort, wo wir nachts nicht schlafen können, weil uns die Sorgen schier erdrücken, dass wir Gott loben. Zeiten des Aufatmens, der Freude und der Erquickung werden kommen. Jetzt ist nur meine Sorge, dass Sie sitzen bleiben, wie ein Häuflein Elend. Sie haben das alles gehört, sagen, war schön. Und zu Hause sitzen Sie wieder da, zusammengekauert, wieder lahme an der schönen Pforte. Sagen, aber das ist so schwer. Und dann zählen Sie alles wieder auf. Meine Trauer, seitdem mein Mann gestorben ist, meine Krankheit. Und ich weiß nicht, wie meine Krankheit ausgeht, ob ich wieder gesund werde. Ich kann mitfühlen. Aber ich muss Ihnen zurufen, Jesus, der Herr, der Fürst des Lebens, sagt zu Ihnen, steh auf. Und ich wollte sie greifen und auf ihre Füße stellen. Sie dürfen nicht sitzen bleiben. Weil Jesus will, im Namen Jesu, stehe auf. Egal, was es bei Ihnen ist. An Schmerz, an Trauer, an Krankheit, an Last. Das stimmt, dass in dieser Welt wir auch noch viel Lasten zu tragen haben. Wie dieser Geheilte auch noch manche Last im Leben wohl zu tragen hatte. Und noch sein schweres Sterben auch noch meistern musste, trotz der wunderbaren Heilung. Aber Sie dürfen sagen, im Namen Jesu, ich kann stehen und das Lob soll, solange ich lebe, nicht von meinen Lippen kommen. Vielleicht sagen Sie, mein Glaube ist so schwach und ich kann ihn gar nicht fassen. Mein Glaube zittert, meine Hand zittert, ich kann Jesus nicht fassen. Tu Buße und fass seine Hand. Lass dich aufrichten. Im Namen Jesu, steh auf. Amen.